Willkommen zur Studio B-Diskussion. Irmgard Lumpini und Anne Findeisen sitzen da und auch Herr Falschgold. Wir haben zum Thema Klassiker gelesen und rezensiert und ich bin ja schon mal erfreut und überrascht, dass wir Klassiker irgendwie ganz anders auslegen, als man das normalerweise sieht. Andererseits kann man doch fragen, was sind denn nur eigentlich Klassiker? Weil ich habe überlegt, welche Definition habe ich dafür und dann fiel mir ein, na eigentlich irgendwas zwischen Schulliteratur, was man muss, was für mich aber ehrlich gesagt nie so richtig müssen war. Ich fand eigentlich alles interessant, aber gut, Literatur war mein Lieblingsfach. Aber heute ist man eigentlich auch schon froh, dass man es nicht mehr lesen muss, was man eigentlich lesen muss.
Aber mir drängt sich jetzt gerade die Frage auf, was meinst du mit was andere oder was man normalerweise unter Klassiker versteht?
Was ist ein Klassiker?
Also für mich ist ein Klassiker ein Buch oder ein Autor, den man quasi, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer noch gelesen wird und aus dem man quasi sich, obwohl die Zeiten sich wandeln, immer wieder Sachen entnehmen kann.
Und muss man manchmal Klassiker auch aussortieren?
Auf jeden Fall. Also weil ich hätte jetzt bei der Definition das tatsächlich sogar noch weiter eingeschränkt und hatte gesagt, das sind Autoren, die für eine gewisse Zeit wichtig waren und vielleicht Impulse gegeben haben oder viel gelesen wurden und die aber diese Bedeutung über die Jahre auch verlieren können, wie zum Beispiel eben bei Lem oder behalten können, wie bei Neal Stephenson. Bei Hemingway bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Der gilt als Klassiker, taucht aber heutzutage nicht mehr so oft im Kanon auf und erfährt viel Kritik. Also ja. Ich glaube, das wechselt.
Und habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es manchmal zu spät aussortiert wird? Ich bin froh, erwachsen zu sein und nicht mehr Emile Zola lesen zu müssen.
Aber das muss heute auch nicht mehr gelesen werden, weil die Literaturlesepläne, zumindest bei den Abiturstufen, wechseln hierzulande sehr, sehr oft. Also es ist eine Frage teilweise von 2-3 Jahren. Und
okay. In meiner Schulzeit war das in Stein gemeißelt.
Ich kenne mich da zu wenig aus, wie oft das wechselt und was überhaupt gerade aktuell gelesen wird.
Na gut, aber man hat ja so Sachen, die man, also ich kann mich erinnern, ich habe mir tatsächlich mal ein dreibändiges Werk gekauft oder drei Bände gekauft, schön eingebunden, Hardcover mit Leinen hinten und Goldschrift, Goethe Briefe. Weil ich irgendwie dachte, das ist bestimmt interessant zu lesen, habe kurz reingeguckt, wieder weggelegt, gab ja noch keine E-Books und dann hatte ich es im Schrank stehen. Und dachte, aber ich kann mich erinnern oder ich bilde mir ein, das gemacht zu haben, weil man das hat in seiner Bibliothek.
Also mit Goethe, finde ich, kann man nie was falsch machen. Ich bin da ein ganz großer Verfechter. Wenn es jetzt auch nicht unbedingt die Briefe sind, mit denen ich mich nicht so gut auskenne, aber...
Ich hätte Klassiker immer in... Also ich meine, klar, ne, in Deutschland wird natürlich als erstes Goethe und Schiller genannt. Und,
aber warum denn? Goethe, ist das wirklich noch... Der Goethe, finde ich, der hat eine halbwegs moderne Sprache. Aber es gibt auch dann irgendwann mal Sprachen, die kein Mensch mehr spricht, bei einem Gedicht von mir aus noch. Aber auch Themen, irgendwie Madame Beauvoir, das habe ich so im Hinterkopf, da habe ich mal die Hälfte als Audiobook gehört.
Bovary,
ja, siehst du, und schon das zeigt mein Desinteresse. Es war stinkend langweilig, das war so eine leichte Emanzipationsgeschichte, aber wo man sagt, Leute, die Welt hat sich weitergedreht.
Na, ich glaube, man muss Literatur schon im Spiegel der Zeit sehen, in dem sie geschrieben wurde, als zum Beispiel Simone de Beauvoir, die du, glaube ich, gerade im Hinterkopf hattest, die ist... mittlerweile, glaube ich, ähnlich wie du das mit Lem hattest, an vielen Stellen nicht wirklich lesbar oder super interessant, weil dann vielleicht auch die Auseinandersetzungen innerhalb der kommunistischen Partei in Frankreich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gar nicht mehr interessieren. Trotzdem gilt sie als Klassikerin, weil sie ein paar damals eben wichtige Bücher geschrieben hat, die irgendwelche Anstöße gegeben haben. Und ich würde aber die Definition von Klassiker tatsächlich dorthin ausdehnen, ob sie auch... heute noch eine gewisse Relevanz besitzen. Und natürlich, sobald ein Buch in einer sehr zeitbestimmten Sprache geschrieben ist, also in 50ern haben sich die Leute so unterhalten und dann sind da viele Dialoge drin, dann ist es heute wahrscheinlich sehr altbacken, weil ich anders antworten würde als die devote Hausfrau, die von irgendeinem männlichen Schriftsteller imaginiert wird.
Wobei ich natürlich Madame Bovary von Flaubert meinte, du bist gesprungen, aber nur, dass das jetzt nicht... schief kommt, da Falschgold kann Bovary und Beauvoir nicht auseinanderhalten, Kann ich schon. Und ich muss sagen, Simone de Beauvoir ist ja viel neuer und die kann ich als Klassikerin akzeptieren, also als Klassiker, diesmal männlich, ne, was sie geschrieben hat, sind die Klassiker, durchaus akzeptieren.
Aber ihre Sprache ist mittlerweile eher altbacken. Also ich hätte jetzt als Klassiker, wenn man mich fragen würde, eher Rebret-Bury wahrgenommen. So dem seine...
Der wiederum zeitlos ist, komischerweise. Ne?
Der in einer sehr zeitlosen Sprache geschrieben hat. Und natürlich Philipp K. Dick, von dem ich das Spätwerk nicht mag, weil er dann sehr religiös und sehr verwirrt wird. Und von dem aber quasi 40 Jahre nach dem Erscheinen der Bücher Filme gedreht wurden, sind die immer noch auf die Zukunft verweisen. Also es sind tatsächliche Klassiker. Und dann gibt es viele Bücher, wo man tatsächlich schauen muss, wie die Übersetzung ist und ob man, also man muss da schon Abstriche machen. Also als letztes Beispiel dazu Carson McCullers, und da tauchen in den Übersetzungen immer das Wort Neger auf, weil man das bis in die 80er Jahre eben so übersetzt hat.
Diese Diskussion.
Und heutzutage stolpert man da aber drüber und natürlich hat sich das gesellschaftliche Bewusstsein verändert und dann wird es schwieriger, diese Bücher zu lesen, und trotzdem hat sie noch eine sehr schöne Sprache und tolle Geschichten geschrieben.
Okay, ich habe mich jetzt einfach gerade nur kurz gefragt, ob die Sprache quasi ein Werk oder ein Autor als Klassiker disqualifizieren kann, weil eine gewisse Wortwahl, also hat man halt einfach in seiner Zeit, und dass die Sprache sich entwickelt und man sich 50 Jahre später anders ausdrückt, ist ja normal, aber für mich heißt das deswegen nicht, dass das dann kein Klassiker mehr sein kann.
Naja, ist schon ein Klassiker noch, aber er ist einfach nicht mehr besonders schön zu lesen. Also ich will doch wirklich schön, also mein erster Qualitätsanspruch an ein Buch ist immer, Qualitätsanspruch, ich möchte, dass es mir gefällt.
Aber da gibt es auch heutzutage Bücher, die jetzt vielleicht keine Klassiker sind, aber die sich auch nicht schön lesen lassen.
Und trotzdem gut sind? War das jetzt eine Kritik an meinem Kriterium?
Nee, das war einfach nur eine Feststellung.
Also ich wähle mich gerne mal durch ein Buch durch, wenn ich weiß, es lohnt sich, ne? Aber prinzipiell, wenn die Nibelungen, ne, liest doch heute auch keiner mehr. Man doch. Kennt die Story, aber jetzt, dass man sich hinsetzt abends im Bett und die Nachttischlampe anmacht und dann liest man die Nibelungen und glaubt irgendwie nachvollziehen zu können, was im Kopf der Leute vorging, die das Ding sich erzählt haben, I don't know.
Also ich habe die Nibelungen tatsächlich als 12-Jährige mit großer Begeisterung gelesen und habe mich da nicht von der Sprache abschrecken lassen und wusste natürlich, dass das, was die da teilweise verwenden, was ganz anderes bedeutet, als zum Beispiel sagen die ja nie, hatten Sex, haben miteinander geschlafen, haben gefickt, sondern sagen immer nur so, und er lag bei ihr. So, und, aber
du hast gesagt, das kann so nie funktionieren.
Aber als 12-Jährige war das für mich okay und es hatte trotzdem für das Verständnis von der Sage nicht so die Auswirkungen. Ich glaube tatsächlich, dass es Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt, die Werke geschaffen haben, wo die Sprache so zeitlos ist, dass egal wie viel Zeit zurückliegt, trotzdem die Schönheit der Sprache erkennbar ist. Also eben Philipp K. Dick, Truman Capote.
Die sind ja alle erst 30, 40 Jahre her. Also ich habe im Klassiker schon immer die 200 Jahre, oder andersrum, ein Buch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, war das eine Zeit, wo nie so viel erzeugt wurde. Oder ich lese aus dem
19. oder 20.
Aus dem 19. lese ich halt nichts mehr. Ich habe manchmal immer panische Angst im Kneipenquiz, wenn Literaturfragen kommen, dass irgendein Franzose aus dem 19. Jahrhundert rankommt. Weil die habe ich alle nie gelesen oder mal kurz angelesen. Meine Eltern hatten Solar im Regal.
Bleh. Aber da siehst du ja eigentlich schon das, was du vorhin gesagt hast, so ob Klassiker mal irgendwie ausgewechselt werden müssen. Also offensichtlich, wenn die Zeitspanne lang genug ist, ja, merzt sich das wahrscheinlich selbst irgendwie aus. Das ist jetzt eine komische Formulierung gewesen, aber ja, und noch 50 oder 100 Jahre später liest dann vielleicht auch keiner mehr Goethe.
Was ja auffällig war, oder sagst du das mal?
Also ich glaube, es hängt stark damit zusammen, in welcher Zeit Literatur entstanden ist, und dann sind eben die 1850er Jahre, nachdem da gerade die ganzen Revolutionen und Revolutionsschübe in Frankreich vorbei waren, ist genauso viel geschrieben worden wie immer, aber es hat nicht so einen Eindruck hinterlassen und nicht diese Relevanz gewonnen. Und dann gibt es Zeiten, in denen passiert eben sehr viel,
ja,
und es gibt ganz viele Visionen dazu, und dann kann es eben ein Klassiker sein. Und ich war jetzt zum Beispiel bei Neal Stephenson, der das 95 geschrieben hat, sehr, sehr dankbar, dass es eben heute noch eine Relevanz hat. Und diese Fibel, die da erwähnt wird, die hat auf der ersten Seite ein Logo von einem kleinen Mädchen, was unter einem Baum sitzt. Und da habe ich natürlich sofort an den Kindle gedacht. Und witzigerweise hat Google damals bei der Amazon bei der Entwicklung des Kindle das Labor Fiona genannt, nach der Tochter von diesem Ingenieur, der es entwickelt. So, und das ist natürlich noch nicht interaktiv, weil es spielt da niemand, aber also da gibt es so eine Anklänge und dann hat es trotzdem noch eine Relevanz. Aber ich glaube, Solar und diese ganzen Geschichten, die ich gelesen habe und die ich übrigens auch als Kind schon unglaublich langweilig fand, das war, glaube ich, keine interessante Zeit, in der irgendwelche Umbrüche passieren und wo Schriftsteller dann Werke schaffen, die...
Wobei Solar ja schon über die Französische Revolution schreibt, wenn ich so ganz vage in Erinnerung
habe. Der schreibt über alles Mögliche. Ja, ne?
So, aber was du sagtest, das ist mir nämlich dann auch eingefallen. Zufälligerweise haben wir ja als Klassiker, wir beide, utopische Romane genommen. So, das heißt, uns scheint die Zukunft etwas mehr zu interessieren als die Vergangenheit, könnte man denken. Oder auch die Auswechselspanne von Klassikern, die Schlagzahl scheint sich deutlich zu erhöhen, weil sich ja auch die Entwicklung, ganz blöd gesagt, der Menschheit enorm beschleunigt. Das heißt, wenn du hast ja diese Logarithmusfunktion, diese E-Funktion, wo eine Kurve auf der X-Achse läuft, was immer es ist, Rechengeschwindigkeit, Informationen im Internet, die ganz allmählich ansteigen und dann kommt immer der Knick und es geht ganz steil nach oben. Und wir scheinen uns, das war dann meine Theorie, irgendwie unmerklich und dann doch immer da seiend, innerhalb des Knicks oder gar schon dahinter zu befinden. Das heißt, wir sind in einer derartigen Schlagzahl, dass Bücher von vor, als der Knick noch nicht da war, für uns aber nie besonders relevant sind. Mehr.
Ich will da nicht widersprechen, aber ich glaube, dass was Klassiker tatsächlich auch auszeichnet oder was uns dazu bringt, Bücher, egal wie alt sie sind, zu lesen, ist tatsächlich, ob elementare Fragen gestellt werden. Also ich würde es vielleicht in zwei Sachen unterteilen. Das eine ist, Science Fiction spricht zwar ganz oft über eine Zukunft, aber eigentlich wird immer die Gegenwart und eine mögliche Entwicklung behandelt und thematisiert und problematisiert. Und auch in Neal Stephensons Buch, was ich heute versucht habe vorzustellen, geht es immer um so prinzipielle Fragen. Wie wollen wir miteinander leben? Was ist die Kultur, die uns geprägt hat? Wollen wir eine gleichberechtigte Gesellschaft? Haben wir Angst vor der Natur des Menschen, was ja die Viktorianer haben und weshalb sie ganz viele Regeln machen? So, und die andere Sache, die Klassiker zu Klassikern machen konnte, ist, wenn jemand in sehr schöner Sprache über was berichtet oder schreibt, was zeitlos ist, als zum Beispiel japanische Haikus über die Wellen des Meeres oder jemand über ein Innenleben eines Paares. Sowas. Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass sich die Geschichte und die Schnelligkeit irgendwie verstärkt, sondern dass es tatsächlich um ganz grundlegende Fragen geht.
Ja, aber das erklärt's ja, wenn das, entschuldige Anne F., dass ich nochmal ganz kurz reinhaue, das ist ja gar nicht so. Die Welt gerät ja leicht aus den Fugen und damit sind auch bestimmte grundlegende Sachen nicht mehr so darstellbar wie in den Klassikern, als die Welt noch einfach war, mal ganz blöd gesagt. Also außer Liebe und Hass gibt es ja kaum noch Konstanten. Selbst die Weltmeere werden immer mehr anders
aussehen. Die Frage, wie sollen wir leben und wie sollen wir miteinander umgehen und wie kann eine Gesellschaft aussehen, ist eine Frage, die Menschheit immer beschäftigen wird. Es sei denn, man interessiert sich nur für sich selbst.
Aber die Lösungen von Büchern von vor 200 Jahren sind null relevant heutzutage mehr.
Aber Literatur beantwortet ja nicht automatisch diese Fragen, sondern stellt sie. Und wenn du zum Beispiel Neal Stephenson, den du eben auch gelesen hast, anguckst, dann beschreibt er, wie mögliche Konstellationen und Ergebnisse dieser Frage aussehen. Aber was offensichtlich ist, diese Frage wird gestellt und immer wieder neu verhandelt.
Das ist 40 Jahre alt. Dieselbe Neal Stephenson kann uns eine potenzielle Antwort geben auf unsere heutigen Probleme. Solar eher nicht.
Philipp K. Dick ist 70 Jahre alt und da werden heute noch Science-Fiction-Filme danach gedreht. Und es sind genau diese Fragen, wie gehen wir miteinander um, wie sollen wir leben, wer hat Recht, wer hat Macht.
Anna F., dein Klassiker? Der bleibt relevant, ne? Weil es halt um das Basicste geht. Übrigens, ich habe beim Lesen...
Ich weiß nicht, ob der relevant bleibt und ich weiß auch gar nicht, ob ich den wirklich als Klassiker bezeichnen würde. Es ist eher der Autor, den ich als Klassiker bezeichnen würde, weil dieser Garten Eden ist, glaube ich, kein Buch, was jetzt wahnsinnig bekannt ist von ihm, ist mein Eindruck.
Lustigerweise habe ich das Buch gelesen, fiel mir dann wieder ein, als du die Rezension vorgetragen hast. Und ich habe zudem so viele Bilder im Kopf. Ich habe das gelesen vor vielleicht 10, 15 Jahren. Und ich habe das Gefühl, der wurde auch verfilmt. Kann das sein?
Ja, ist verfilmt worden.
Ich habe nämlich so ein, dann habe ich auch den Film wahrscheinlich gesehen. Ich habe so ein Bild vor mir, wo ich den immer mit Picasso verwechselt habe, den Hemingway, weil ich glaube, der hat in dem Film so einen quergestreiften, so blau-weiß quergestreiften.
Das wird auf jeden Fall im Buch beschrieben, dass er, dass die so gestreifte Sachen tragen. Ja.
Und das habe ich sowas von im Kopf. Also das ist für mich ein Klassiker, weil er einen enormen Eindruck hinterlassen hat, den ich bis heute noch vom bildlichen Auge habe.
Also das Buch hat den Eindruck hinterlassen das oder Buch, der Film?
Na, wahrscheinlich schon beides. Hm. Also, ja.
Das ist auf jeden Fall verfilmt worden, habe ich gelesen, habe ihn selber aber noch nicht gesehen und wohl auch ziemlich zerrissen worden, die Verfilmung. Oder verrissen worden.
Ja. Fragen?
Ich habe noch nie einen Zugang zu Stanislaw Lem gefunden und frage mich, ob ich das nochmal probieren soll.
Ich habe beantwortet, eigentlich nie.
Eigentlich nicht.
Es ist, man muss den ein bisschen im Zeitkontext auch sehen. Der war halt im Osten sehr beliebt und kam auch so spät raus, weil er in Polen hatte man vielleicht mehr literarische Freiheiten, sehr auf die Zeit eingeht. Als zum Beispiel in dem Futurologischen Kongress. Handlung ist wurscht. In den 70er Jahren geschrieben, 71, 72, tauchen ganz viele auf dem Kongress Diplomaten und Wissenschaftler aus England oder aus den USA. Und da gibt es einen diplomatischen Zwischenfall, wo die Security des amerikanischen Diplomaten einen Inder erschießt und sich dann entschuldigt. So eine subversiven kleinen Sachen sind da drin, die man in der DDR verschlungen hat. Und heute sagt man, naja, toll. Also wenn man den Kontext gar nicht kennt, sagt man, ja, ist eine verrückte Geschichte. Also wie gesagt, der Futurologische Kongress ist ein reiner Haschisch-Film.
Eine LSD oder Haschisch?
Ja, du, ich habe nur eins von beiden probiert. Ich kann das nicht genau beantworten.
Okay, und würdest du das Werk von Hemingway jetzt empfehlen?
Tja, das ist das, was ich auch in meiner Rezension versucht habe, irgendwie auszudrücken. Ich weiß es nicht so richtig. Also irgendwie ja, aber...
Ich kann das gesamte Werk von Hemingway empfehlen. Und zwar wirklich aus ganz klassisch literarischen Gründen, weil die Sprache anders ist als andere. Es gibt ja so ein paar Schriftsteller, wo ich sage, der hat geschrieben, da war vielleicht ein Lektor dahinter, aber da stimmt jeder Satz. Und die beiden, die mir da sofort einfallen, ist Kafka und Hemingway. Bei beiden liest du jeden Satz und sagst so, also kannst du kein Wort mehr wegnehmen.
Also ich würde auf jeden Fall mal noch ein anderes Buch von ihm lesen oder mehrere, um einfach einen Vergleich zu bekommen, weil im Vorhinein, als ich mich über das Buch Der Garten Eden informiert habe, habe ich auch so Kommentare dazu gelesen, wie das es halt anders ist als seine anderen Bücher. Also sicherlich wird sich die Sprache in den anderen Büchern nicht großartig verändern und der Stil wird gleich sein, aber vielleicht andere Thematiken, so dieses Ganze, wie er da die Frau auch beschreibt oder die Frauen, das macht er wohl anders als in anderen Büchern, habe ich so gelesen. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht andere Bücher von ihm und...
Und abschließend Neal Stephenson kann man immer lesen. Man muss ein kleines bisschen ein Faible dafür haben, dass eine Geschichte ausufernd ist und nicht immer sofort verständlich. Und man muss ein paar mehr Namen im Kopf sich behalten können als üblich. Also nicht bloß drei Hauptdarsteller, sondern 300.
Also nee, also ich fand es beim ersten Lesen viel, viel schwieriger, Sachen nachzuvollziehen. Und die Erfahrung, die ich mit Neal Stephenson gemacht habe, ist, dass alle Bücher, die von ihm neu erscheinen und in der Zukunft spielen, muss ich 5 Jahre liegen lassen. Und danach habe ich aber eine Vorstellung davon, was das irgendwie bedeuten könnte. Und er hat aber auch eine Barocktrilogie geschrieben, die ich sehr empfehlen kann. Und ja, das ist was, wenn man wirklich gerade Zeit und Lust hat auf dicke Schmöker und dann steckt da aber ganz viel drin. Also ich würde den immer uneingeschränkt empfehlen. Aber die modernen Bücher lese ich eben erst nach 5 Jahren und habe mir jetzt auch vorgenommen, mich nochmal an ein paar ranzutrauen, die ich nach 3 Seiten abgebrochen habe, weil ich nicht wusste, worum es geht.
Also abschließend, ganz drittes Jahrtausend, Klassiker, Daumen hoch oder Daumen runter?
Das ist so eine blöde Frage.
Also von meiner Seite, ich kann es ganz klar beantworten, Daumen hoch.
Ich würde gute Bücher immer empfehlen.
Ich mache einen Smiley dahinter. Danke, das war Studio B.
Auf Wiederhören.
Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Bis zum nächsten Mal.